Beratung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Starke Kommunen, starke Demokratie für mehr Zusammenhalt vor Ort sowie Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Gutes Leben für alle, Handlungsfähigkeit der Kommunen wiederherstellen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten vereinbart. Ich würde gerne alsbald diese Aussprache auch eröffnen und bitte deshalb, dass hier schnellstmöglich die Leute, die uns verlassen wollen, das auch tun, ohne dass ich Namen nennen will. Herr Rabanus, bitte führen Sie die Gespräche draußen fort. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort Caroline Otte für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Demokratie, die beginnt nicht hier im Plenarsaal. Sie beginnt dort, wo Menschen sich begegnen, wo man sich in der Nachbarschaft hilft, wo man im Fußballclub gemeinsam den Pokalsieg feiert. Demokratie beginnt vor Ort. Genau dort entsteht Vertrauen. Dass Staat funktioniert und im Zweifel für uns da ist, das merken wir vor Ort. Doch dort. Doch dort, wo Orte des Zusammenhalts verschwinden, da schwindet auch Vertrauen in den Staat. Bibliotheken schließen, Vereinsheime bröckeln und Jugendräume, die fehlen. Unsere Kommunen, die befinden sich in der schlimmsten Finanzkrise in der Geschichte der Bundesrepublik. Und Kommunen, die müssen sich entscheiden. Die entscheiden sich, ob das Schwimmbad zubleibt oder die Seniorenberatung eingestellt wird. Was für ein Skandal. Wie absurd in einem der reichsten Länder dieser Welt. Und liebe Bundesregierung, liebe regierungstragende Fraktionen, die Kommunen, die warten auf Hilfe. Die Kommunen, die warten vergeblich, die Städte und Gemeinden warten vergeblich seit Monaten, dass die Bundesregierung in dieser historischen Krise hilft, substanzielle Antworten endlich vorlegt. Unsere Kommunen, die werden von Ihnen im Stich gelassen, und das schwächt unsere Demokratie. Wo Begegnung fehlt, da entsteht unweigerlich Distanz, und das nutzen die Feinde unserer Demokratie aus und verbreiten Hass und Hetze. Rechtsextreme, die greifen vor Ort öfter und mit zunehmender Gewalt diejenigen an, die sich für unser Gemeinwesen, für unsere Gemeinschaft stark machen. So kann es doch nicht weitergehen. Und deshalb schlagen wir einen Pakt vor, einen Pakt für eine starke Demokratie vor Ort. Unsere Vision und unser Einsatz ist klar: für ein Land, das im Alltag funktioniert, für ein Land, das die schützt, die vor Ort aktiv sind, für ein Land, das Begegnung fördert und stärkt, statt Räume aufzugeben. Dazu fordern wir Sie auf.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Wilhelm Gebhardt für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Carsten Linnemann hat es gestern bei seiner Rede zur neuen Grundsicherung auf den Punkt gebracht. Deutschland steht an einer Wegegabelung. Wir brauchen Mut und Kraft für notwendige Reformen. Reformen braucht Deutschland nicht nur beim Sozialstaat oder beispielsweise in der Migrationspolitik oder beim Thema Wohnen und Bauen. Hier ist die Koalition aus CDU, CSU und SPD bereits ein großes Stück vorangekommen. Gut so. Reformen brauchen vor allem jetzt auch unsere Kommunen als wichtigste Ebene unseres demokratischen Staatsaufbaus. Mit Ihrem Antrag, liebe Grüne, untermauern Sie eindrucksvoll, dass Sie auf keinen Fall den Mut und die Kraft zu Reformen haben und die Situation der Kommunen einfach nicht kennen. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Beide Anträge, auch der der Linken, starten mit hohen Ansprüchen. Die Grünen möchten die Handlungsfähigkeit der Kommunen wiederherstellen. Aus diesem Ziel wird jedoch ein Sammelsurium aus der grünen Wünsch-dir-was-Kiste. Im linken Antrag möchte man überraschenderweise Infrastruktur verstaatlichen, ohne Berücksichtigung der Folgen. Beide Anträge mögen zunächst gut klingen, aber verstärken langfristig die finanzielle Belastung der Kommunen. Bei immer schneller steigenden Ausgaben als Einnahmen wird sich an den strukturellen Problemen nichts ändern. Ihre beiden Anträge eint, dass Sie die großen Baustellen meiden und die Kommunen bei den Ausgaben im Stich lassen. Ich komme zum Grünen-Antrag. Hier gibt es über 34 Stellen, in denen Sie mehr Gelder, mehr Aufgaben und neue, größere Förderprogramme fordern. Das ist das Letzte, was die Kommunen jetzt brauchen. Das verschlimmbessert die Lage nur. Sie möchten Förderprogramme und Sondervermögen konsequent auf soziale Infrastruktur ausrichten. Das hören Sie weiter zu, dann werden Sie was lernen. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Das Misstrauen gegenüber den Kommunen muss für diese Bevormundung tief sitzen. Die Kommunen wissen am besten, wo das Geld am dringendsten gebraucht wird, nicht wir hier im fernen Berlin. Ich werde nicht müde zu sagen, dass der Abbau von Standards und die Aufgabenkritik das Gebot der Stunde sind. Die Kommunen wollen den Förderdschungel gelichtet haben, weg von der kleinteiligen Mittelvergabe zu mehr frei verfügbaren Mitteln ohne Vorgaben. Richtig so. Das stärkt die Demokratie, Frau Otte. Und Sie machen nebenher ein paar Dutzend neue Fördertöpfe auf. Viele finanzschwache Kommunen haben schon heute weder Personal noch Eigenmittel, die bestehenden Fördermittelstrukturen zu nutzen. Warum? Die Beantragung häufig komplex, die Mittelzuteilung gleicht einem Lotteriespiel, und wenn es dann zu einer Mittelzuteilung kommt, sind die Bedingungen mit Zwischenberichten und Endverwendungsnachweisen verbunden. Beteiligen Sie sich und bringen Sie sich konstruktiv beim Zukunftspakt Bund, Länder, Kommunen mit ein, den die Koalition beschlossen hat. Hören wir dabei auf die Praktiker vor Ort, unsere Kommunen. Wir lehnen Ihre Anträge ab. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Sebastian Münzenmeier für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn Grüne und Linke von irgendetwas nun überhaupt keine Ahnung haben, dann sind es eben die Sorgen und Nöte der Menschen auf dem Land. Die Grünen meinen auch heute wieder im vorliegenden Antrag, das wichtigste Thema auf dem Land ist der Kampf gegen Rechtsextremismus. Und die Linke, die wundert sich, warum die Stimmungsmache gegen Eigenheimbesitzer und Verbrennermotor auf dem Dorf irgendwie nicht ankommt. Es ist ja irgendwie auch ungerecht. Da versucht das linke Akademikermilieu von Berlin aus, die ach so rückständigen Leute auf dem Land zu ihrem Glück zu zwingen. Und die wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ich bin selbst Dorfkind und ich kann Ihnen mal sagen, was die echten Probleme auf dem Land sind. Da kann das Dach der Friedhofshalle nämlich nicht saniert werden, weil kein Geld da ist für die neue Flüchtlingsunterkunft, aber schon. Da kann die Straße zum Sportplatz nicht gemacht werden, weil kein Geld da ist für Radwege in Peru, aber schon. Da steigen die Heizkosten für Öl und Gas, während man in Berlin vom Ausbau der Fernwärme träumt. Da explodieren die Kosten für Diesel und Benzin und das Einzige, was Ihnen einfällt, Sie feiern das Deutschland-Ticket. Da kann man den Wald vor lauter Windrädern nicht mehr sehen und die Stromrechnung wird trotzdem von Jahr zu Jahr teurer. Und dann kann man seinem ganzen Ärger über Ihre weltfremde Politik nicht mal mehr beim Stammtisch Luft machen, weil es keine Kneipe mehr im Ort gibt. Jahrelang haben Sie alle von den Altparteien Politik für die abgehobene Großstadtblase gemacht und abfällig Witze über die angeblichen Hinterwäldler, weil die Diesel statt Lastenfahrrad fahren und Bratwurst statt Quinoa essen. Und genau diese Arroganz, die rächt sich jetzt. Und Sie können hier dazwischen pöbeln, wie Sie wollen, aber die Wahlergebnisse, die sprechen ja für sich. Nehmen wir doch gerne mal meinen Wahlkreis Kaiserslautern. Da kamen die Grünen bei der vergangenen Bundestagswahl im Landkreis Kusel auf gerade mal 5,8% und die Linke auf 4,9%. Wir dagegen wurden mit 27% klar stärkste Kraft. Und bevor Sie dann anfangen, über den angeblichen Untergang der Demokratie zu jammern, sollten Sie sich mal fragen, warum. Die AfD dominiert den ländlichen Raum. Das konnte man kürzlich in Links bewegt lesen. Das ist übrigens Ihr offizielles Online-Magazin, das Sie auf Ihrer Homepage veröffentlichen. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Warum wir den ländlichen Raum dominieren. Wir belehren die Bürger nämlich nicht, wir hören denen zu. Wir gehen in die Gegenden, Orte, die sie alle schon längst aufgegeben haben. Und es nicht nur alle 4 Jahre mal kurz vor der Wahl, sondern Woche für Woche das ganze Jahr. Wir eröffnen nicht einfach nur irgend so ein Alibi-Wahlkreisbüro in der Fußgängerzone und ansonsten werden die Bürger bei Ihnen mit so einem Online-Kontaktformular abgespeist, sondern wir gehen zu Ihnen. Wir gehen auf die Marktplätze, wir gehen in die Kneipen und auf die Dorffeste. Und wenn es keine Kneipe mehr im Ort gibt, dann machen wir einfach eine auf. Oder wie Sie es in Ihrem Antrag formulieren, wir besetzen den vorpolitischen Raum. Ganz genau. Wir schaffen Treffpunkte und bringen wieder Leben ins Dorf. In ehemaligen Gaststätten oder Weingütern kümmern wir uns tagsüber um die Sorgen der Menschen und abends bieten wir Gemeinschaft. Mit Aperol für die Jugend und Kaffee für die Senioren. Mit Skatrunden und Grillfesten. Eben ganz normales Dorfleben von seiner schönsten Seite. Und inhaltlich sind die Leute ja sowieso schon bei uns. Denn wir wollen den Bürgern ja eben echte Wahlfreiheit bei der Heizung geben. Wir wollen Heizen auch wieder bezahlbar machen. Durch die Abschaffung der CO2-Abgabe und das Senken der Energiesteuer. Wir sorgen für günstigen Strom und dafür, dass Tanken nicht zum Luxus wird. Mit uns kann man den Verbrenner so lange fahren, wie man will, ganz egal ob Diesel oder Benziner. Mit uns gibt es keine Grundsteuerabzocke, sondern wir streichen sie. Und keine Angst, die damit verbundenen Mindereinnahmen für die Kommunen gleichen wir durch den Bund wieder aus, denn mit uns bleibt deutsches Geld in Deutschland und wird nicht überall auf der Welt verschenkt, meine Damen und Herren. Wir würden die Pendlerpauschale erhöhen ab dem ersten Kilometer. Wir stehen zu unseren Bauern und entlasten sie. Wir fördern Tradition, Brauchtum und regionale Identität. Wir erhalten Heimat und stärken Zusammenhalt. Um es ganz kurz zu sagen, das beste Programm für unsere Dörfer und Kommunen ist die AfD. Also leben Sie ruhig weiter in Ihrer abgehobenen Berliner Blase. Wir kümmern uns währenddessen um den ländlichen Raum. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Esra Limbacher spricht als Nächster für die Sozialdemokratische Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir haben richtigerweise Tagesordnungspunkt zur Kommunalpolitik, aber gerade eine Rede gehört, in der die Kommunalpolitik nicht eine Sekunde vorkam, Herr Münzmeier. Ich frag mich, woran das liegt. Kann es sein, dass die AfD vielleicht dort nichts auf der hohen Kante hat? Kann es sein, dass sie die Menschen, die in den Kommunen leben, dass sie für die überhaupt nichts erreichen wollen? Eine Antwort auf diese Frage liefert ausgerechnet derjenige, der für Sie kommunalpolitisch schon Verantwortung getragen hat. Mir hat geschrieben Hannes Loth, erster Bürgermeister der AfD in Deutschland. Was hat Hannes Loth gemacht vor der Wahl? Er hat vor der Wahl Steuersenkungen versprochen. Er hat vor der Wahl Investitionen für Feuerwehr versprochen. Er hat vor der Wahl mehr Kita-Plätze versprochen. Was hat er davon gehalten? Nichts hat er davon gehalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gar nichts. Im Gegenteil, was hat er gemacht? Er hat die Kita-Gebühren erhöht, 60%, das kostet jetzt die Eltern in ihrer Gemeinde mehr Geld. Hat er eine Steuer gesenkt? Nein, hat er nicht gemacht. Genau das ist die Politik der AfD. Lügen, Versprechen brechen und die eigene Familie versorgen, das können Sie, mehr können Sie nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 2026 sind Kommunalwahlen in Deutschland. In Bayern, Hessen und Niedersachsen treten Tausende Bürgerinnen und Bürger zu dieser Wahl an, ehrenamtlich, und müssen feststellen, dass sie nach der Wahl gar nichts mehr wirklich bewegen können, sondern vor allen Dingen einen Mangel verwalten müssen. Die Städte und Gemeinden sind das Herz unserer Demokratie in Deutschland. Ich selbst war lange Zeit Mitglied meines Gemeinderates in meiner Heimatgemeinde Kirkel. Und ich will denjenigen, die sich freiwillig dafür entscheiden, ehrenamtlich in diesen Räten sich zu engagieren, nicht sagen, macht das und am Ende könnt ihr entscheiden, wo gespart werden soll, sondern ich will denen sagen, das ist toll, dass ihr das macht und ich will, dass ihr am Ende auch entscheiden könnt, was Neues gemacht werden kann in der Stadt, in der Gemeinde. Darum geht es, liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür machen wir auch Politik hier im Deutschen Bundestag. Diese Koalition hat so viele Mittel für die Kommunen bereitgestellt wie noch nie zuvor. Diese Regierung hat so viele Mittel bereitgestellt für die Kommunen, wie noch nie zuvor eine Bundesregierung gemacht hat. Reicht das? Natürlich reicht es nicht, weil am Ende des Tages geht es eben nicht nur darum, neue Fördergelder zu beschließen, sondern die Kommunalfinanzen von den Kopf auf den Fuß zu stellen, damit die Kommunen wieder frei entscheiden können. Daran will ich arbeiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Sören Pellmann für die Linke.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin gehalten, von meinem Skript doch abzuweichen, weil ich bin seit 20 Jahren Kommunalpolitiker in meiner Heimatstadt und ich weiß es, unter welchen Zwängen wir uns tagtäglich bewegen, dass die Abwägungsfrage ist, können wir die Straßen wirklich sanieren? Müssen wir die Öffnungszeiten in den Jugendfreizeiteinrichtungen kürzen? Müssen wir die Öffnungszeiten in den Schwimmbädern beschränken? Müssen die öffentlichen Bibliotheken gegebenenfalls weniger Öffnungszeiten anbieten? Wie sieht es denn aus mit einem besseren Betreuungsschlüssel? All das sind Dinge, die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker umtreiben. Und dann höre ich von Ihnen, von der AfD, die Haupteinnahmequelle in den Kommunen, die Grundsteuer, nämlich eine kommunale Einnahmequelle, die wollen Sie auf Null setzen. Und Ihre Antwort darauf, wie all diese Ausgaben, die zur Finanzierung anstehen, weiter finanziert werden sollen, das lassen Sie offen. Sie stellen sich hier als Heilbringer hin, der Sie in keinem Falle sind. Und deswegen ist es einfach unehrlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben derzeit ein finanzielles Loch im Ergebnishaushalt, also der Haushalt für den regelmäßigen Ablauf in den Kommunen, von 30 Milliarden Euro. 30 Milliarden Defizit in Ergebnishaushalten. Wenn ich mir den Investitionsstau in den Kommunen anschaue, 216 Milliarden Euro. Und Sie kommen her und sagen, wir müssen Einnahmen für die Kommunen weiter beschränken. Das ist genau der falsche Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage auch sehr deutlich Richtung Bundesregierung, der Grundsatz, wer bestellt, bezahlt, der gilt in unserem Land schon lange nicht mehr. Ich habe für meine eigene Heimatstadt in Leipzig mal die Frage gestellt, was sind denn so die Leistungen, die die Bundesregierung qua Gesetz über die Länder an die Kommunen transportiert hat und wie viel von diesem Geld, von diesen Mitteln wird nicht ausgeglichen? Wir kommen auf eine halbe Milliarde. Leistungen, die die Bundesregierung, nicht nur ihre jetzt, sondern auch die vorherigen Bundesregierungen an Kommunen übertragen haben. Und ein Ausgleich dafür erfolgt nicht. Ich könnte jetzt noch viel detaillierter darstellen, welche Bereiche das betrifft. Wer bestellt, muss auch bezahlen. Wenn wir dazu kommen, wäre eine weitere Finanzierungsquelle der Kommunen erreicht und Kommunen wären deutlich besser ausgestattet über all das, was Kommunen lebens- und liebenswert macht. Die soziale Infrastruktur, die Arbeit in den Vereinen, in den Sportvereinen, in den Kulturvereinen und in den Sozialvereinen. Das, was nämlich der Garant dafür ist, dass es demokratisch, dass es bunt in unseren Kommunen zugeht. Wenn man das weiter fördert, wenn man dafür die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt, dann ist mir auch nicht bange, dass die Herzkammer unserer Demokratie, die Kommunen, weiter stark bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen sagen wir auch, nicht nur wer bestellt, bezahlt, sondern wir haben insbesondere die Kommunen im Blick, nicht nur, weil auch in meiner Fraktion viele Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker aus eigenem Erleben und aus eigener politischer Arbeit darüber genauestens Bescheid wissen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, stärken wir gemeinsam die Kommunen. Wer bestellt, bezahlt. Und in diesem Sinne, vielen Dank, Herr Präsident.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Michael Kiesling für die Unionsfraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In Bayern sind am Sonntag Kommunalwahlen. 10 Millionen Bayerinnen und Bayern dürfen 37.300 Mandate wählen. Das sind 4.000 Wahlgänge in Bayern. Und da sieht man, dass die Demokratie vor Ort stattfindet, dass man in der Kommune die Demokratie leben kann und erfahren kann. Und man sieht vor Ort, ob die Demokratie funktioniert oder ob sie nicht funktioniert, ob die Infrastruktur funktioniert, ob die Schulen, Kindergärten funktionieren, ob die Wasserversorgung funktioniert, die Wassersicherheit, ob der Klimaschutz funktioniert, die Renaturierung funktioniert, all das sind Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden. Und wenn ich jetzt den Antrag der Grünen lese, dann muss ich sagen, geben Sie doch die Verantwortung ab. Gut, in Berlin haben Sie es schon abgegeben, aber geben Sie doch die Verantwortung ab auf die Kommunen. Die können am besten entscheiden vor Ort, was man braucht und was man nicht braucht, wo gebaut wird, wo nicht gebaut wird, wo der Kindergarten entsteht. Dort steht die Verantwortung. Wenn ich dann so tolle Sachen lese, der Bund soll Nachbarschaftstreffe fördern. Er soll Bundesprogramm für unabhängigen Journalismus und für Sportvereine beim Fairplay unterstützen. Das klingt alles nett und schön, aber lass uns doch bei der Verantwortung vor Ort, die können es doch entscheiden, was wichtig ist. Und eins ist auch wichtig. Wir wissen auch, dass die Kommunen ein finanzielles Schwierigkeiten haben. Im ganzen Bundesgebiet, auch in Bayern gibt es das natürlich. Und da gibt es natürlich auch das Thema der Pflichtaufgabe, dass die Kommunen kaum noch die Pflichtaufgaben erfüllen kann. Und da müssen wir doch wegkommen, müssen die Kommunen ermöglichen, auch wieder freiwillige Leistungen zu finanzieren, weil dort findet Demokratie statt. Der Gemeinderat, der Stadtrat soll auch Verwaltung, Verhandlungsspielraum haben. Und deshalb haben wir uns auf den Weg gemacht, Wir haben ein Sondervermögen bereitgestellt. Wir investieren Milliarden, hunderte Milliarden an unsere Kommunen. Wir haben Förderprogramm für Sportstätten. Wir haben Förderprogramm für Schwimmwälder. Der Bund tut sehr viel für die Kommunen. Aber eins ist auch klar, auch die Länder sind entsprechend verantwortlich für die Kommunen. Und wir sehen, dass wir natürlich dort Riesenherausforderungen haben. Und deshalb haben wir uns auf den Weg gemacht, dort auch zu handeln.
Herr Kiesling, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Otte?
Natürlich, gerne.
Frau Otte, bitte.
Yes. Sie haben gerade ausgeführt, und wir haben zum Sondervermögen, wir haben davor schon gehört, es geht hier um den Ergebnishaushalt im Wesentlichen. Sie haben auch von Pflichtaufgaben gesprochen. Da stelle ich mir doch die Frage, was macht denn diese Bundesregierung? Eine ganz zentrale Forderung in unserem Antrag, wir haben viele der existierenden Förderprogramme bestärkt, aber wir haben auch eine ganz zentrale Forderung in unserem Antrag, in der es um Umsatzsteuerpunkte zugunsten der Kommunen geht. Mir im Austausch mit vielen Kommunalpolitikern aus meiner eigenen kommunalpolitischen Praxis, im Beruf wie im Ehrenamt, weiß ich, der schnellste Weg, Geld in die Kommunen zu bringen, das sind die Umsatzsteuerpunkte. Mir fällt kein schnellerer ein. Ich höre auch von den Spitzenverbänden jetzt das als zentrale Forderung. Wann handelt die Bundesregierung?
Herr Kiesling, bitte.
Also wenn wir jetzt die Finanzierung der Kommunen anschauen, da haben die natürlich verschiedene Einnahmequellen, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer. Und natürlich ist natürlich mit den Umsatzsteuerpunkten kann man machen, aber wir müssen auch mal schauen, welche Einnahmen der Bund hat, wie viele Einnahmen die Länder haben. Die Länder haben mehr Einnahmen als der Bund momentan. Wir müssen schauen, wie wir unsere finanzieren. Auch der Bund hat Pflichtaufgaben, wie wir finanzieren. Und deshalb haben wir ja auch eine Zukunftspakt Bund, Kommunen und Länder ins Leben gerufen, wo wir genau über die Finanzierung sprechen. Wie können wir schaffen, dass unsere Kommunen auskömmlich finanziert sind. Das wird stattfinden, die Tagungen finden statt und von dem her muss man schauen, was da rauskommt. Weil es ist schon richtig, und da gebe ich Ihnen schon recht, dass wir dort Engpässe haben. Deshalb haben wir die ganzen Hilfen, die wir jetzt schon machen können, Städtebauförderung wird verdoppelt und so weiter. Da sind wir schon auf dem Weg, die Kommunen zu unterstützen. Aber wir müssen auch schauen, dass wir unsere Pflichtaufgaben erfüllen. Wenn Sie Ihre Zahlen schauen, ich bin ja auch im Kreistag und im Kreisausschuss noch tätig, was wir für Sozialausgaben ausgeben, für Jugendhilfe uns zum Beispiel, 27 Millionen beim Landkreis bei uns, das sind aber die Bundesförderungen schon weg. Und das holen wir von den Gemeinden und Kommunen. Also wir müssen uns auch schon mal Gedanken machen über die Standards. Auch diese Diskussion müssen wir schauen. Wo können wir uns optimieren, wo können wir uns besser aufstellen, um auch die Kosten zu finanzieren? Wir haben das Thema der Staatsmodernisierung. Wir haben das Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Auch da geht es ja darum, die Kommunen zu entlasten mit besseren Prozessen. Das ist sehr vielseitig. Einen Punkt haben Sie angesprochen, darüber wird man sicherlich diskutieren müssen, aber den haben wir noch nicht abschließend beraten. Und von dem her müssen wir schauen, und das ist ja die Diskussion heute, und darum bin ich ja froh, dass Ihr Antrag gekommen ist, dass wir heute auch mal über Kommunalpolitik reden können. Auch wenn viele Punkte in Ihrem Antrag drinstehen, die ich ja natürlich nicht zustimmen kann, weil sie einfach auf verschiedenen Ebenen sind, auch bevormundend sind. Und da muss man wirklich schauen, lassen Sie die Entscheidung so bei den Kommunen, die wissen es am besten, wo es losgeht.
Herr Kiesling, erlauben Sie noch eine Zwischenfrage vom Abgeordneten Dr. Paul Schmidt von der AfD-Fraktion.
Ja, gerne.
Vielen Dank für die Gelegenheit. Danke, dass Sie die Frage zulassen. Sie als Regierungskoalition haben ja mit großem Stolz neue Abschreiberegeln hier eingeführt, um das Gewerbe und die Industrie zu stärken. Die Ampel hat es vorher auch schon gemacht. Und jetzt ist es halt so, dass diese Regelungen, die degressive Abschreibung, 30% der beweglichen Wirtschaftsgüter können jedes Jahr abgeschrieben werden. Wenn eine Firma ein Elektroauto kauft, können sofort 75% vom Wert abgeschrieben werden. Das reduziert die Gewerbesteuer. Das heißt, hier im Bund haben Sie Regeln beschlossen, die die Gewerbesteuer der Kommunen massiv reduzieren. Ich bin seit 12 Jahren Stadtrat in Karlsruhe. Wir haben jetzt auf einmal 50 Millionen weniger Gewerbesteuer von jetzt auf nachher. Und mit den Regeln, die Sie hier eingeführt haben, hier im Bund, werden die Kommunen überall im Land jetzt noch zusätzlich belastet, einfach weil Ihr Programm für die Industrie und das Gewerbe die Gewerbesteuer der Kommunen massiv beschneidet. Halten Sie das für die richtige Strategie?
Herr Kiesling, bitte.
Ich bedanke mich für die Zwischenfrage. Weil was brauchen wir, um Wachstum zu erzeugen? Wir brauchen eine starke Wirtschaft. damit die Arbeitsplätze vor Ort gewahrt bleiben, damit unsere Industrie wieder wachsen kann. Wir brauchen Entlastung. Wollen Sie mehr Steuern auf unsere Industrie wenden? Wir brauchen die Arbeitsplätze. Wir wissen, dass wir ein sehr teurer Standort sind, dass wir hohe Arbeitskosten haben, hohe Energiekosten haben. Und gleichzeitig brauchen wir auch Entlastung, damit unsere Firmen wieder Geld haben, zu investieren für die Zukunft. Und dann kommen Sie mit dem Antrag noch um die Ecke, die Grundsteuer zu senken, die Haupteinnahmequelle der Kommune. Und jetzt reden Sie über dieses andere Thema. Wir müssen doch schauen, dass wir die Wirtschaft entlasten, dass die wachsen kann, dass unsere Kommunen auch zukunftsfähig sind mit den Einnahmen aus der Wirtschaft. Und von dem her müssen wir diesen Schritt gehen. Von mir aus kann es auch noch weitere Schritte geben, um unsere Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, damit wir eben die Zukunftsfähigkeit unserer Kommunen gewährleisten können. Jetzt können wir natürlich auf diesem hohen Stand bleiben, aber deswegen wird doch bei uns nicht investiert. Und deshalb müssen wir schauen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland mit den Entlastungen für unsere Unternehmen und Unternehmerinnen, dass der funktioniert, dass auch bei uns wieder produziert und auch gehandelt werden kann, damit die Einnahmen eben langfristig auch in die Kommunen wieder ankommen. Wir brauchen diesen wirtschaftlichen Wachstum, und deshalb brauchen wir auch die Entlastung in der Wirtschaft.
Setzen Sie gerne die Rede fort.
Jetzt muss ich schauen, wo wir anfangen. Nein, Spaß beiseite. Was uns wichtig ist, dass wir den Kommunen auch wieder die Zukunftsfähigkeit geben und auch den Gestaltungsspielraum geben, den sie brauchen, diesen Handlungsspielraum. Da müssen wir uns auch über die Standards überlegen, die wir haben. Wir sind auch im Baugesetzbuch zum Thema Baugesetzbuchnovelle. Bauturbo ist auch bei Ihnen sehr kritisch hinterfragt worden, auch seitens der AfD. Aber auch da haben wir gewährleistet, dass die Kommunen die Planungshoheit haben. Die entscheiden vor Ort, wo entsprechend gebaut wird und dass auch schneller gebaut wird. Wir wollen die Infrastrukturkommunen aufrechterhalten. Wir hatten gestern den Bericht über den Baukulturbericht, wo wir auch über Infrastruktur gesprochen haben, was ja primär Aufgabe der Kommunen ist. Auch da müssen Gelder da sein. Die Kanalisation, die Trinkwasserversorgung, all das, die Infrastruktur, Mobilität, Kindergärten, Grundschulen, all das sind kommunale Aufgaben. Und da muss entsprechend Geld da sein. Da muss auch, sag ich mal, die Entlastung kommen, sowohl was die Bürokratie betrifft, den Handlungsspielraum, wo wir als Bund Gesetzgeber sind, aber natürlich, wo auch die Länder gefordert sind mit ihrer Gesetzgebung. Als Bürgermeister und Politiker ist man immer optimistisch gestimmt, und ich denke, dass wir zusammen mit unserer Koalition einen sehr guten Koalitionsvertrag geschlossen haben für unsere Kommunen. Wir geben sehr viel Geld in unsere Kommunen. Wir sind dabei, Strukturen zu ändern, um schneller und einfacher zu werden, um eben stärkere Kommunen zu haben, dass die Demokratie auch vor Ort erlebt werden kann. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Bastian Treuheit für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Während unsere Kommunen finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen, Brücken einstürzen, Schulen verfallen, Buslinien gestrichen werden, während Bürgermeister im ganzen Land um jeden Euro kämpfen, diskutieren die Grünen hier und heute im Bundestag ernsthaft darüber, wie man noch mehr staatlich finanzierte Demokratieprojekte aufbaut. Im Antrag heißt es dazu, Budgetkürzungen gefährden zivilgesellschaftliche Organisationen, die angeblich das letzte Bollwerk gegen Recht sind. Meine Damen, meine Herren, der Bund gibt bereits jetzt schon hunderte Millionen Euro für NGOs und für Programme wie Demokratie leben aus, die in Wahrheit nur einen Zweck dienen, den Kampf gegen die Opposition. Dieser Sumpf gehört nicht trockengelegt, statt noch mehr Steuergeld darin zu versenken. Noch absurder würde es, wenn man liest, worin laut den Grünen der große Angriff auf die Demokratie besteht. Sie schreiben ernsthaft, rechtspopulistische Akteure würden den vorpolitischen Raum besetzen, von Kneipen über Freizeitangebote bis hin zu Bürgerinitiativen. Mit anderen Worten, wenn Sie, lieber Bürger, sich in einer Kneipe mit Freunden treffen, sich zum Fußballspielen treffen oder eine Bürgerinitiative gründen, dann gelten Sie laut den Grünen schon als rechtsextrem und demokratiegefährdend. Meine Damen, meine Herren, das ist nicht demokratiegefährdend, das ist der Alltag unserer Bürger. Ihr Problem ist nur, diese Leute wählen nicht grün, und das ist auch gut so. Sie warnen vor einem Paktieren von Demokratiefeinden und fordern einen Pakt für starke Demokratie vor Ort, um den Zusammenhalt und die Resilienz der demokratischen Grundordnung zu stärken. Ich sage mal eins, der erste Schritt für mehr Demokratie wäre, akzeptieren Sie endlich demokratische Wahlergebnisse, auch wenn sie Ihnen nicht passen. Die Mehrheit der Menschen will keine links-grüne Politik, sie will eine rechtskonservative Politik, und die gibt es nur mit der Alternative für Deutschland. Und während Städte und Gemeinden finanziell kollabieren, fordert Ihr Antrag außerdem langfristige Förderprogramme für, ich zitiere, MigrantInnenorganisationen, postmigrantische Organisationen und migrantische Wohlfahrtsverbände. Ich erinnere Sie mal an eins, Sie sitzen hier als Abgeordnete des deutschen Volkes und nicht als irgendwelche Lobbyvertretungen von postmigrantischen Verbänden, was auch immer das sein soll. Doch damit nicht genug. Die Grünen wollen außerdem das kommunale Wahlrecht auf Menschen ohne EU-Staatsangehörigkeit ausweiten. Meine Damen, meine Herren, unsere Kommunen brauchen keine Verramschung unseres Wahlrechts. Sie brauchen endlich Entlastung, Stopp der illegalen Massenmigration, konsequente Abschiebungen, die Wiederherstellung der kommunalen Selbstverwaltung und keine neuen ideologischen Förderprogramme. Wenn Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt wirklich stärken wollen, dann sorgen Sie endlich dafür, dass der Staat wieder seine Kernaufgaben erfüllen kann. Alles andere ist linksgrünes Wunschdenken auf Kosten unserer Städte und Gemeinden. Ich bedanke mich.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Jürgen Koster für die SPD-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Teilweise ist man ja irritiert, wenn die AfD sich hier hinstellt und versucht, uns zu erklären, was alles in Deutschland besser werden soll. Vielleicht ist es so, dass die AfD auf kommunalpolitischer Ebene nicht so erfolgreich ist, wie sie es gerne hätte. Denn die Wahrheit ist, überall dort, wo die AfD kommunalpolitisch antritt, verliert sie in den letzten Zeit. Und vielleicht hängt das damit zusammen, dass sich hier Leute hinstellen und auch für die AfD kandidieren, wo die Bürgerinnen und Bürger genau sich angucken, was das für Gestalten sind. Zum Beispiel hat mein Vorredner hier gerade geredet, und da kann man ja ihm auch mal die Frage stellen, wie das damals mit der Schreckschusswaffe war, welchen Ärger er mit der Justiz hatte. Und so könnte man unterschiedliche Personen aufzählen, die bei staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen unterwegs sind, die im Prinzip andere Probleme haben und die mit dem Gesetz Probleme haben, es anzuerkennen und vielleicht an der Stelle einfach mal aufhören, dazwischen zu sabbeln. Es ist kein Kavaliersdelikt, wenn in einer Demokratie politische Funktionäre und Mandatsträger sich hinstellen, moralische Ansprüche stellen, aber selber bei der eigenen Moral Probleme mit der Justiz in diesem Land haben. Und das muss man auch aussprechen. Herr Münzenmaier, Sie gehören selber doch auch dazu. Und andere Personen gehören auch dazu. Deswegen, die besten Demokratieprojekte in der Kommunalpolitik sind die, wenn die AfD nicht erfolgreich sind. Denn das macht unsere Demokratie stark. Es anzusprechen, dass Vetternwirtschaft, dass Demokratiefeinde in Ihrer Partei unterwegs sind, die interessanterweise, und damit wollte ich fortfahren, kommunalpolitisch in den letzten Monaten und Jahren überhaupt nicht dazu gewinnen, wegen Körperverletzung verurteilt sind und wegen andere Dinge mehr.
Es geht, erlauben liebe Sie eine Kolleginnen Zwischenfrage vom Abgeordneten Treuheit von der AfD-Fraktion.
Gerne. Das ist der mit der Schusswaffe übrigens.
Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben mich ja persönlich angegriffen. Ich kann dazu natürlich Stellung beziehen. Sie haben natürlich jetzt hier, glaube ich, einen Artikel der Nürnberger Nachrichten zitiert. Ja, ich habe damals einen Plakatreißer aufgehalten und die Polizei informiert. Ich hatte damals eine Schusswaffe, auch die bei mir. Aber ich wurde in der Sache freigesprochen und ich habe meinen Waffenschein nach wie vor. Ich bin nicht vorbestraft und ich bitte, dass Sie das hier mal korrigieren.
Herr Kose.
Also ich stelle mir gerade vor.
Stopp, Herr Kohl. Wenn das quasi eine Kommentierung war und Sie jetzt darauf zurückkommen und darauf reagieren, dann müssen Sie bitte stehen bleiben, bis er reagiert.
Ja, aber man ist ja viel gewohnt.
Jetzt
also vielleicht nur dazu meine Antwort. Und ich gucke mal bei den Kolleginnen und Kollegen in die Gesichter, ob irgendjemand von meinen Kolleginnen und Kollegen von links, von der SPD, von den Grünen, von der CDU, CSU mit einer Schusswaffe losgeht und Plakate aufhängt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Lassen Sie diesen Blödsinn doch sein. Wer Schusswaffen mit sich führt, der hat doch wahrscheinlich ein anderes Problem, als, sage ich mal, für diese Demokratie zu winnen. Das ist unnötig und ich finde auch das unanständig, dass das... Wissen Sie, Herr Münzenmaier, ich lese mal weiter vor. Er erhielt eine Vorwarnung mit Strafvorbehalt wegen Anstiftung zum vorsätzlichen, unerlaubten Führen einer Schusswaffe, da seine Freundin dazu aufgefordert wurde, ihm die Waffe zu reichen, obwohl sie keine Waffenerlaubnis besaß. Das steht in Wikipedia. Das können alle, die öffentlich hier zugucken, nachgucken. Ich halte das für unanständig. Und die Frage ist, ob Schusswaffen mitgeführt werden sollten, wenn man Plakate einer politischen Partei aufhängt. Ich sage nein, wir haben das nicht nötig.
Setzen Sie gerne die Rede fort.
Ich will noch gerne etwas zu dem Antrag der Linken und auch der Grünen sagen. Die Grünen haben 47 Punkte, wenn ich richtig gezählt habe, aufgezählt. Die Linken haben 8 Punkte aufgezählt. Was mir bei beiden fehlt, und das lernt man in der Kommunalpolitik, ist der sogenannte Deckungsvorschlag. Ideen aufzuschreiben, da lebt Politik auch von. Das finde ich in Ordnung, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber die Frage ist, wie es finanziert werden kann. Meine Bitte ist, auch das bitte schön gleich mitzuliefern. Das macht nämlich Vorschläge auch viel, viel glaubwürdiger. Diese Bundesregierung, diese Koalition zwischen SPD, CDU und CSU hat so viel Geld für die Kommunen bereitgestellt wie noch keine Regierung vorher. Wir haben mit Hilfe der Grünen 500 Milliarden Infrastrukturmittel bereitgestellt. Wir haben 100 Milliarden bereitgestellt für die Kommunen. Das Problem ist nur, jetzt gucke ich mal nach Nordrhein-Westfalen, dass wir dazu auch den Bundesrat brauchen. Und wir, ich persönlich, habe das auch hier formuliert, ich hätte gerne gehabt, dass die 100 Milliarden 1:1 durchgegeben werden an die Kommunen. Deswegen, da wo Sie Verantwortung haben, in der Landesregierung, helfen Sie mit, dass die Landesfinanzminister nicht klebrige Hände haben. Die Kommunen brauchen dieses Geld. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die Beratungen im Ausschuss. Und wir werden ja noch weiter über dieses Thema reden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Marlene Schönberger für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, im Krisenfall sind Rathäuser und Landratsämter die ersten Anlaufstellen. Hier wird zusammen mit den Ehrenamtlichen bei der Feuerwehr, bei den Rettungsdiensten, beim THW angepackt. Bei Hochwasser, bei Stromausfällen, wenn Menschen Hilfe brauchen. Das Bittere ist aber auch, wenn wir davon sprechen, dass unsere Demokratie angegriffen wird, dann trifft das die Kommunen mit voller Wucht. Cyberangriffe auf Rathäuser, Krankenhäuser und Ehrenamtliche. Desinformationskampagnen, Hass und Hetze gegen BürgermeisterInnen und Ehrenamtliche. Dabei sind genau das die Menschen, die all die Herausforderungen jonglieren, über die wir hier diskutieren, die umsetzen, was wir beschließen, die unsere Gesellschaft resilient machen. Ich bin seit 9 Jahren Kommunalpolitikerin und meine Kolleginnen im Gemeinderat und im Kreistag, die fragen mich immer wieder, wie kann das eigentlich sein, dass der Bund den Kommunen immer mehr Aufgaben überträgt, aber nicht genügend Geld? Wie kann es sein, dass die Erwartungen so riesig sind, aber die Kommunen finanziell am Limit? Wir sagen deswegen mit unserem Antrag, es wird Zeit für einen Pakt, für einen Pakt für die starke Demokratie vor Ort. Es ist Zeit für eine Ausbauoffensive von Jugendzentren, für ein Förderprogramm für Lokaljournalismus, für die Modernisierung von 2000 Feuerwehrhäusern pro Jahr, für eine umfassende Unterstützung von KommunalpolitikerInnen und Ehrenamtlichen, die Angriffen ausgesetzt sind und, liebe Kolleginnen, für Verfahren, um VerfassungsfeindInnen aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen, zum Beispiel Mitglieder einer gesichert rechtsextremen Partei. Liebe Kolleginnen, jeden Tag verlassen wir uns auf unsere Kommunen. Ich bitte Sie deswegen um ein Zeichen der Wertschätzung. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der letzte Redner in dieser Aussprache ist Klaus Mack für die CDU-CSU.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 30 Milliarden Euro kommunales Defizit im Jahr 2025, das ist in einem Jahr so viel wie in den vergangenen Jahrzehnten zusammen. Den Kommunen brennt der Kittel, und was machen Grüne und Linke? Sie legen zwei Anträge vor, die das Feuer nicht löschen, sondern Benzin nachgießen, meine Damen und Herren. Die Einnahmen steigen ja, aber die Ausgaben explodieren. Seit 2019 plus 17 Milliarden allein bei den Sozialausgaben. Eingliederungshilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Pflege, Unterhaltsvorschuss. Deshalb muss in erster Linie der Sozialstaat reformiert werden, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Sie tun so, als könne man einfach mit Geld alles zuschütten. Und natürlich wäre eine Erhöhung der kommunalen Einnahmen immer wünschenswert. Aber dafür sind eben in erster Linie einmal die Länder zuständig. Und da gibt es durchaus auch Unterschiede. Denn Baden-Württemberg und Bayern haben beispielsweise die kommunalen Finanzen gestärkt. Was Sie hier vorlegen, ist deshalb kein Konzept. Es ist ein Strohfeuer, meine Damen und Herren. Und die Grünen liefern dann gleich noch ein Sammelsurium an neuen Aufgaben für die Kommunen mit. Wer aber glaubt, dass man damit die Kommunen stärkt, der läuft auch an Ostern Hasenspuren im Schnee hinterher, in der Hoffnung, dass er irgendwo ein Osternest findet, meine Damen und Herren. Dabei waren es ja gerade die Grünen, die in der Ampel über 4 Milliarden Euro Dauerbelastung für die Kommunen produziert haben. Die Grünen torpedieren wirtschaftliche Chancen wie das Mercosur-Abkommen, aber gerade mehr Wirtschaftskraft würde ja den Kommunen am Ende mehr Einnahmen bringen. Und sie stehen für überzogene ideologische Umweltvorschriften. Das durften wir in der vergangenen Wahlperiode erleben. Da war das Dreamteam Özdemir und Lemke ja Spitzenreiter auf europäischer Ebene. Auch das schränkt die Kommunen ein, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Und die Linke? Sie sprechen von Handlungsfähigkeit der Kommunen. Und gleichzeitig fordern Sie an anderer Stelle ein 9-Euro-Ticket und kostenloses Mittagessen in jeder Bildungseinrichtung. Aber wer bezahlt denn das alles am Ende? Die Kommunen. Und dann ist Ihre Antwort, wir verstaatlichen die Infrastruktur. Und Sie blenden völlig aus, welche Nachwirkungen damit finanziell für die Kommunen verbunden wären. Das ist Sozialismus, meine Damen und Herren, und der ist in diesem Land schon einmal gescheitert. Ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein echtes Strukturproblem, und mit dem Zukunftspakt starten wir eine echte Aufgaben- und Ausgabenkritik, und wir liefern. Wir kompensieren, und das wurde ja gefragt, 13,5 Milliarden Euro Mehrbelastung für die Kommunen aus Bundesgesetzen, und wir entlasten zusätzlich um 8 Milliarden Euro. Das, meine Damen und Herren, ist Verlässlichkeit, denn wir sind ein starker Partner für die Kommunen. Nicht mit irgendwelchen wohlklingenden Überschriften auf Anträgen, sondern mit klaren Reformen. Ihre Anträge lehnen wir deshalb ab. Herzlichen Dank.
Das war die letzte Rede in dieser Aussprache. Dann schließe ich sie. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 4393 und 4471 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Weitere Überweisungsvorschläge sehe ich nicht. Dann verfahren wir dementsprechend. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 23a und 23b. Beratung.